Management von Cloud-Kosten, die Folge 230 des IT-Management-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Wenn es um die Finanzen in der IT geht, sage ich recht häufig, dass Geld ein wichtiges Steuerungsinstrument ist, gerade im Unternehmenskontext. Das reicht von alles, was nur im Entferntesten mit IT zu tun hat, wird durchs IT-Budget bezahlt, bis hin zu einer ausgefallenen Verrechnung aller anfallenden Kosten innerhalb des Unternehmens. Dann komme ich noch um die Ecke und behaupte, dass es keine IT-Kosten gibt. Voraussetzung für das alles ist, dass du deine Kosten kennst. Mit kennen meine ich, dass ich nachts zu dir kommen kann und dich wecke und du mir sagst, was ein beliebiger Service für Kosten verursacht. Ja, okay, ich übertreibe ein bisschen, aber nicht viel. Grundlegend darfst du als IT-Verantwortlicher oder als Service-Owner wirklich die Klarheit haben, was das alles kostet. Das ist die Voraussetzung, um handlungsfähig zu sein. Das ist der erste Schritt, um zu "Es gibt keine IT-Kosten" zu kommen. Genau damit du diese Klarheit sicher und schnell herstellen kannst, habe ich den Workshop Financial Management entwickelt. In diesem lernst du das gesamte Handwerkszeug, welches du brauchst, um auf einfache und pragmatische Art die Kosten, die IT-Kosten zu ermitteln und den Services zuzuordnen. Folgst du der Schritt-für-Schritt-Anleitung aus dem Workshop, wirst du die Kosten deiner Services sicher ermitteln können. So gewinnst du mehr Spielraum und kannst deine Kosten mit dem Markt vergleichen. Beim letzten Service Nerds Camp war der Workshop Financial Management komplett ausgebucht. Daher biete ich ihn dieses Jahr noch einmal online an. Schreib dir schon mal den 24.09.2024 in deinen Kalender, denn dann findet der Workshop online statt. Buchen kannst du ihn unter www.servicenerds.camp/workshops. Auf der Seite findest du dann auch noch Informationen zu zwei anderen Workshops, einmal zum Thema Service Owner und zum Thema, jetzt habe ich es vergessen, nein, zum Thema agiles Service Management. Alle die Workshops werden auch online maximal 12 Teilnehmenden haben. So kann ich ein optimales Ergebnis sicherstellen, alle Fragen beantworten und auch auf ganz individuelle Fragestellungen eingehen. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Die Cloud erschwert uns die Ermittlung der realen Kosten. Warum? Ein Mausklick oder ein schlechtes Sizing können teure Folgen haben. Die Kosten sind dynamisch. Die einzelnen Kostenelemente sind dabei auch noch schwer zu verstehen. Daher ist es wichtig, dass wir uns explizit mit diesem individuellen Cloud-Modell, Kostenmodell beschäftigen. Hast du in deiner IT eine ausgeprägte Cloud-Struktur bzw. eine ausgeprägte Cloud-Strategie und nutzt diese entsprechend, dann darfst du auf jeden Fall eigene Strukturen aufbauen, die sich mit dem Cloud-Kostenmanagement beschäftigen. Genau darüber spreche ich heute mit Jana Proper. Jana ist Service-Nerd durch und durch. Sie ist fast bei jedem Service-Nerds-Camp dabei gewesen. Die Idee für das heutige Gespräch mit Jana ist beim letzten Camp selbst entstanden. Jana wollte sich in einer Session zum Thema FinOps austauschen. Da FinOps als Vorgehensmodell bei mir auch im Workshop Financial Management eine Rolle spielt, habe ich gesagt, Jana, lass uns reden. FinOps ist ein Vorgehensmodell für das Cloud-Kosten-Management. Es bietet dir viele Ideen und Anregungen, wie du ein funktionierendes Management der Cloud-Kosten aufbauen und betreiben kannst. Was genau und wie erfährst du heute im Gespräch mit Jana? Jana berichtet dir, wieso sie und ihr Unternehmen sich mit dem Thema überhaupt beschäftigen. Wir sprechen über die konkreten Schritte und Stolpersteine und erste konkrete Ergebnisse, die Jana erzielt hat. Natürlich schauen wir auch in die Zukunft. Was kommt als nächstes? Selbstverständlich, wie schon gesagt, beschäftigen wir uns mit FinOps auch im Workshop Financial Management. Der findet, nochmal zum Mitschreiben, am 24.09.2024 online statt. Buchung unter www.servicenerds.com/workshops. Und jetzt zu meinem Gespräch mit Jana und dir ganz viel neues Wissen und Spaß. Einen wunderschönen sonnigen Maitag, Jana. Ich freue mich ganz doll, dass du heute im Podcast bist. Als eins Nee, jetzt hätte ich bei einer Urgestein gesagt. Nee, Quatsch. Als eine unserer langjährigen Teilnehmenden beim Service Nerds Camp, die Leiterin unserer Service Now Selbsthilfegruppe, stell dich doch bitte den Zuhörenden vor.
Ja, dann hallo auch von meiner Seite, Robert. Danke für die Einladung. Ja, mein Name ist Jana Purpa. Wie du gesagt hast, Teilnehmer im Service Nerd Camp schon seit vielen Jahren jetzt. Beruflich findet man mich auch schon sehr, sehr lange bei der Firma Hereus in Hanau über verschiedene Stationen, Service Desk, Administration, im Bereich Service Management und Lizenzmanagement unterwegs und ja, fühle mich da so durch die Tücken des Alltags.
Und eine dieser Tücken des Alltags hat irgendwie mit Kohle zu tun. Geld.
Richtig.
Zaster. Oder wie auch immer das bei euch intern heißt.
Genau.
Und jetzt hattest du im Service Nerds Camp eine Session vorgestellt, eine Session angeboten und wir haben darüber diskutiert, über das Thema FinOps.
Richtig.
Magst du uns eine Idee davon bitte geben, was FinOps ist, für diejenigen, die es noch nicht gehört haben? Und ich gehe davon aus, es sind viele.
Genau, ja. FinOps ist letztlich ja ein Kunstmord, wie wir das in der IT ja häufiger haben, was sich zusammensetzt aus dem Bereich Financial und Operation. Das heißt, dass man letztlich sich operativ mit seinen IT-Kosten beschäftigt, mit dem Schwerpunkt Cloud-Kosten. Das ist hier an der Stelle ganz wichtig, weil Cloud-Kosten, und da sprechen wir hauptsächlich von ja Infrastructure as a Service oder Plattform as a Service, Diensten ganz anders zu managen sind als klassische IT-Kosten, wie man das vielleicht noch vor 5 Jahren gemacht hat.
Mhm. Genau. Was ist aus deiner Sicht der Unterschied zu dem, was vor 5 Jahren gemacht wurde oder noch vor einem Jahr?
Der Unterschied ist meiner Meinung nach, dass sich auf einmal andere Personen mit dem Thema IT-Kosten beschäftigen müssen, andere Personenkreise involviert sind im Bereich IT-Kosten. Wenn man sich über die Cloud Gedanken macht oder die Cloud-Anbieter, die großen, und da rede ich von einem Azure oder einem AWS, Anbieter als Infrastructure as a Service. Es ist einfach geworden. Es ist einfach geworden, eine virtuelle Maschine zu deployen für die Administratoren. Und das hat direkt Auswirkungen letztlich auf die Kosten, auf die IT-Kosten, auf die nächste Rechnung, die Microsoft oder Amazon einem ins Haus schickt. Und hier ist in meinen Augen der große Unterschied. Also bei den Administratoren angefangen, bei den Cloud-Architekten angefangen. Es muss Bewusstsein geschaffen werden, Awareness geschaffen werden, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
Was hat jetzt bei dir im Unternehmen dazu geführt, dass ihr euch damit beschäftigt?
Ja, wir sind eine ganz klassische interne IT, wie sie wahrscheinlich ganz viele Mittelständler haben. Und wir haben in der Vergangenheit über 20 Jahre intern unsere eigenen Rechenzentren betrieben. Weltweit, also wir hatten 5 eigene Rechenzentren, 2 am Hauptstandort in Hanau. Und vor 3 Jahren, 4 Jahren stand bei uns aufgrund von einem Standortumbau, sag ich jetzt mal, der Gebäudeabriss von unserem Rechenzentrum quasi vor der Tür. Das heißt, wir mussten uns ganz bewusst mit dem Thema auseinandersetzen, wie geht's mit unseren Rechenzentren weiter. Davon abgesehen hatten wir hier auch die eine oder andere Investition zu tätigen und dann haben wir uns das Thema Cloud wirklich intensiver angeschaut, Azure und auch AWS. Und die Entscheidung ist letztlich dafür gefallen, die Rechenzentren in ihrer klassischen Art nicht mehr zu betreiben, sondern ich sag jetzt mal aufgewertete Technikräume noch am Standort zu halten, in denen natürlich auch Netzwerkinfrastruktur und auch durchaus vielleicht der ein oder andere lokale Server gehalten wird, aber eine Cloud-First-Strategie zu verfolgen und zuzusehen, dass wir möglichst viel Workload in die Cloud schieben können. letztlich. Um nicht abhängig zu sein von nur einem Anbieter und sich auch ein bisschen besser und wohler zu fühlen, haben wir uns eben für Azure und AWS entschieden. Also wir haben dann direkt mit Multicloud gestartet und haben die letzten 2,5 Jahre massiv per klassischem Lift und Shift unseren Workload verlagert. Und dann verlagert man den Workload erstmal, wie er ist letztlich. Wir kommen von der klassischen VMware-Infrastruktur und sieht zu, dass das Projekt möglichst unterbrechungsfrei für unser Business läuft. Und da greift erstmal nicht viel Optimierung. Also da ist auch erstmal im Projekt nicht der Fokus. Und und dann im Ende letzten Jahres war uns allen aber bewusst, dass das ein Thema ist, mit dem wir uns einfach im Unternehmen beschäftigen müssen. Und da ich schon über viele Jahre auch das Thema Lizenzmanagement bei uns begleite und Lizenzmanagement ja auch ein Thema ist, bei dem man intensiv seine Kosten managen muss, lag das irgendwie auf der Hand, dass das Thema dann auch durch meine Affinität, sag ich jetzt mal, zu dem Thema IT-Kosten dann irgendwo bei mir jetzt erstmal aufgehoben ist.
Genau. Darf ich etwas indiskret fragen? So, nachdem so ein Großteil der Sachen Shift and Lift da drüben waren, wie viele Leute sind bei der Rechnung umgefallen?
Einige sind da umgefallen zu Beginn. Zum einen über den Wert natürlich. Das ist ein Thema, wo man erstmal denkt, holla, aber zum anderen auch die Komplexität so einer Rechnung. Ja, also wenn man so eine Rechnung bekommt, die hat mal gut und gern 20, 25, 30 Seiten, weil natürlich jeder Service, den man konsumiert, wird einzeln ausgewiesen. Da hat man Rechnungen mit Positionswert 80 Cent. Dann hat man andere mit einem Positionswert von 20.000 Euro. Ja, und deswegen ist auch das Thema dann relativ schnell vom klassischen Controlling bei uns quasi wieder in die IT, also zu den Experten auch gewandert letztlich, ne? Weil der Controller schaut sich das an, aber man muss den Link hinbekommen zwischen den Euros und wirklich auch der Infrastruktur, die man dort konsumiert und was es auch bedeutet.
Und das ist auch für diejenigen, die sich in der Technik auskennen, nicht einfach. Also ich mir meine Rechnung dazu anschaue, ich sag mal so, ich glaube, die Anbieter investieren ziemlich viel Zeit darin, das nicht durchsichtig zu machen.
Richtig, ja. Das ist mal.
Das Gefährliche, ich weiß nicht, ob ihr sowas erlebt habt, aber das Gefährliche ist ja, dass aus so einer 80-Cent-Position im Rahmen beispielsweise eines Troubleshootings ja plötzlich 1.000 Euro im nächsten Monat werden können.
Richtig, ja, genau.
Weil da buche ich halt noch ein bisschen RAM dazu, buche ich noch ein bisschen CPU dazu, was auch immer, weil es ging langsam.
Genau, und es geht einfach. Ja, also es geht ja einfach und genau das ist das, was ich auch meine mit der Awareness bei den handelnden Personen. Man kann es organisatorisch und auch da machen es die Hersteller einem tatsächlich oder die Anbieter einem nicht einfach. Man kann auch berechtigungstechnisch das Ganze gar nicht so beschneiden, weil dann würde man seine Administratoren und Cloud-Architekten letztlich arbeitsunfähig machen. Ja, also und in solchen Fällen kann man auch keine hochtrabenden Approval- und Freigabeprozesse einbauen. Ja, also von daher ist es schon wichtig, genau das, was du beschreibst, zum Beispiel das Thema Anomalien frühzeitig zu erkennen. Ja, also eben genau diese Position, wenn die immer bei 80 Cent ist und im nächsten Monat vielleicht auf 90 geht, mag das okay sein, aber eben eine Anomalie eben frühzeitig zu erkennen, das ist halt eben ganz wichtig.
Ja, dazu kommen wir dann nochmal, hoffentlich. Mhm. Ich glaube, was total wichtig ist, ist ja auch, dass jeder, weil du hast ja schon angesprochen, viele verschiedene Rollen. Mhm. Es darf jeder verstehen, warum das plötzlich wichtig ist. Denn bisher ist ja so, oder bei den meisten, die hier zuhören, wahrscheinlich immer noch so, ich kaufe etwas. ich size meine Umgebung, was weiß ich, wir holen uns eine neue Virtualisierungsumgebung, wir überlegen uns, oh, 5 Jahre Abschreibung, was brauchen wir in 5 Jahren und sizen das so und kaufen das so ein. Wir bezahlen das Ganze, das geht in die Anlage, das geht in die Abschreibung und wir sind das Thema Kosten erstmal los.
Ja. Genau. So war das bei uns auch, ganz klassisch. Also der Kostenstellenleiter hat sich Gedanken gemacht, was benötigt er an Hardware in den nächsten 4 Jahren, 5 Jahren. Dann wird Hardware beschafft, die steht im Rechenzentrum, geht in die Anlagenbuchhaltung und über die vielen Jahre hat man natürlich auch eine gewisse Erfahrung, gerade auch was die Kosten und auch die das Sizing angeht. Mhm. Und über Kapazitätsplanung war man dann eigentlich erstmal safe an der Stelle. Ja.
Der Vorteil heute ist, ich bezahle jetzt erstmal das, was ich brauche.
Richtig, ja.
In Klammern ist es aber letztlich, wenn man es runterrechnet, teurer, weil der andere hält ja die Ressourcen für mich vor und ich verlagere das Risiko und Risikoverlagerung kostet Geld. Wie seid ihr vorgegangen oder wie geht ihr vor? Weil es ist wahrscheinlich noch nicht abgeschlossen. Bei bisher nicht ins Geld involvierten Menschen, die mir fällt jetzt gerade kein anderes als das englische Wort Awareness ein. Mhm. Dieses Bewusstsein, danke, zu schaffen. Bei dem, was ich jetzt mache, das hat Auswirkungen, Kosten. Ist das sinnvoll?
Mhm. Tatsächlich ist es schwierig auf der einen Seite, leicht auf der anderen. Es ist ganz unterschiedlich, mit welchen Personen man es zu tun hat. Wir haben bei uns die Situation, dass wir die Rolle des Cloud-Architekten sehr, sehr früh platziert haben, sage ich jetzt mal, und hier auch wirklich Kollegen am Start haben, die hier eine hohe Awareness haben. Ja, das sind aber natürlich am Ende nicht die Maschine provisionieren, aber wir sind in der Vergangenheit und ich denke auch in der Zukunft gut damit gefahren, wirklich viel organisatorisch über Governance zu regeln. Also wir haben Standardtypen an Maschinen definiert. Ja, also es kann einfach nicht jeder kommen und sagen, er hätte gerne Maschine XY, sondern eben Standards definiert, so dass die Kollegen sich auch sicher fühlen, dass wenn sie eine Maschine entsprechend deployen, dass das im Rahmen ist. Ja. Aber gerade bei den Solution-Architekten, die letztlich für neue Lösungen designen, da ist es natürlich noch auch viel viel Know-how-Aufbau am Ende des Tages, sich dann auch für die einmal aus Architektursicht beste Lösung, aber auch aus finanzieller Sicht beste Lösung zu entscheiden.
Ich glaube, so ein klassisches Beispiel ist ja die Datenbank. Mhm. In einem Lift- und Shift-Ansatz sage ich, oh, ich habe hier meinen Datenbankhobel, den hebe ich in die Cloud, oh, alles gut, es läuft weiter wie vorher.
Genau.
Alternative, ich kaufe, ich weiß gar nicht, wie es bei Azure und AWS heißt, ich sage jetzt mal Datenbank as a Service. Mhm. Ich glaube, da ist ein bisschen Kostenunterschied, oder?
Ja, da ist ein bisschen Kostenunterschied. Das sind genau diese Dinge, diese Optimierungsthemen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen. Aktuell, wie gesagt, wir sind noch Lift und Shift genauso. Wir betreiben Datenbank-Server noch klassisch, ich sag immer, in einem Rechenzentrum eines anderen. Mhm. Aber das sind genau diese Themen. Wobei gerade bei dem Thema Datenbanken es einem auch wieder tatsächlich die Applikationshersteller nicht einfach machen, weil ganz häufig man hier in die Situation läuft, dass da sie es nicht getestet haben, es oft auf der Liste nicht supported steht. Das ist dann eine Risikobetrachtung, die man als Unternehmen selber durchführen muss, ob man sagt, okay, wir probieren es trotzdem, oder letztlich sagen, nein, die Applikation ist so kritisch oder ich kann es mir nicht leisten, auf den Support des Herstellers der Applikation zu verzichten und man bleibt bei der klassischen Datenbank-Server. Ja, das ist unsere Erfahrung zumindest, dass das dann nicht gern gesehen ist im Moment. Noch nicht, hoffe ich.
Ganz wichtiger Punkt. Danke dafür. Hätten wir das jetzt als Video, hätten die Zuschauenden gesehen, wie ich verzweifelt meinen Kopf schüttel. Und du hattest in der Session im Service Notes Camp, hattest du auch noch einen ganz wichtigen Hinweis in Richtung Lizenzen von Microsoft.
Richtig. Bring your own license Thematik. Genau. Ja. Wie ich es ja gesagt habe, ich komme letztlich auch aus dem Lizenzmanagement. Das ist ein Schwerpunktthema von mir über viele Jahre und besonders das Thema Microsoft-Lizenz, nämlich Infrastruktur-Teil, also weniger die M365-Ecke, mehr der Infrastrukturteil. Man hat als Unternehmen über Jahre und Jahrzehnte investiert in seine On-Premise-Lizenzen, sei es Windows Server, sei es mit VMware später oder mit jedem Virtualisierungs-Layer in Windows Server Data Center oder auch SQL Data Center Lizenzen. Die Unternehmen haben hier unheimlich viel Invest getätigt. Also ich gehe davon aus, dass bei allen anderen genauso. Und das ist ein Thema, hier wird suggeriert, und das ist auch nicht nur bei Azure mit Microsoft so, sondern auch bei allen anderen. Es wird suggeriert, das Mitmieten dieser Lizenz ist ja so einfach. Ja, ich sag, hey, mach das Häkchen und ach ja, die Lizenz möchte ich mitmieten. Das kann ich nur ganz dringend jedem empfehlen, sich ganz genau anzuschauen, ob das für einen selber interessant ist. Das kommt natürlich drauf an, aus welcher Umgebung man letztlich auch kommt. Für uns ist es absolut uninteressant. Wir bleiben bei Bring Your Own License. Wir managen weiterhin unsere Lizenzen selbst und sehen da für uns definitiv den besseren Ansatzpunkt.
Ja, du hast es gesagt, sie sind bezahlt.
Richtig. Genau. Und in der Regel sind die bezahlt und nur noch in Anführungsstrichen unter Wartung. Das muss man natürlich halten. Also man muss die Lizenzen natürlich unter Wartung halten. Aber der Hauptinvest ist über viele Jahre getätigt. Und das sollte man sich gut durchrechnen, bevor man hier letztlich den Invest verschenkt und dann über diese monatliche Miete das mitbezahlt. Wenn man natürlich kurzfristigen erhöhten Workload benötigt, ist es eine faire Sache und es ist auch gut, dass man dann eben nicht den Invest tätigen muss. Da sollte auch Cloud-Kostenmanagement und Lizenzmanagement sollten auf jeden Fall Hand in Hand arbeiten.
Ganz wichtiger Punkt. Also Kosten ist ja eh so ein kleines inzwischen Steckenpferd meinerseits. Das muss in Hand laufen. Das muss ein Bild ergeben. Weil ansonsten geben wir auf der einen Seite Geld aus, was wir auf der anderen Seite schon ausgegeben haben und wollen es an der dritten Seite einsparen. Und haben jetzt schon mindestens doppelt verloren.
Ja, weil die Hersteller und Anbieter, die haben letztlich das Ziel, Geld zu verdienen.
Ja. Was ja nicht schlimm ist.
Nein.
Wir dürfen halt darauf achten, dass sie nur das verdienen, was ihnen auch zusteht.
Richtig, genau. Und deswegen sollte man es gut managen.
Ja. Und da sind wir dann so wieder zurück bei FinOps. Ich scheue mich noch ein wenig davor, jetzt darauf hinzuweisen, aber das werden die Zuhörenden ja selber rausfinden. FinOps ist ja so ein, ich muss es wahrscheinlich als Framework bezeichnen.
Ja.
FinOps.org, da findet ihr alle Informationen dazu und die sind auch wertig, die Informationen, die sind auch gut. Ob es dafür jetzt eine Zertifizierung und eine Schulung braucht, sei mal dahingestellt. Wie seid ihr rangegangen? Wie seid ihr vorgegangen, um das Thema Cloud-Kostenmanagement zu etablieren?
Wir haben bei uns so die Vorgehensweise ist letztlich, dass wir uns im vierten Quartal eines Jahres anschauen, was sind die großen strategischen Themen und Projekte fürs kommende Jahr. Ich denke, das ist klassische Roadmap-Planung, was auch in vielen Unternehmen gang und gäbe ist. Und so war bei uns dann Ende letzten Jahres, nachdem dann auch, der Workload aus den Rechenzentren in den Regionen, also USA und Asien, weitestgehend abgeschlossen war, nach Azure zu migrieren, war bei uns das Thema dann ja präsent, sag ich jetzt mal. Und klar, wo kommt sowas her? Es geht durch die Presse, die Preissteigerungen bekommt man mit. Im CIO-Magazin steht geschrieben, es wäre eine gute Idee, sich mit FinOps zu beschäftigen. Also das Thema kam dann letztlich auf den Tisch. Und wir haben dann auch gemeinsam festgelegt, dass es definitiv ein Thema ist für 2024, was bei uns eine Key-Initiative, so nennen wir, sagen wir so strategische Aktivitäten, sein wird. Da ich ja auch Teil des Teams Enterprise Architektur bin, haben wir auch oder habe ich auch Möglichkeiten, solche Entscheidungen mitzugestalten. Und der Reifegrad war jetzt auch gegeben. Also wie gesagt, der meiste Workload war migriert, so dass die Cloud-Architekten und auch die Kollegen, die man braucht, um sich mit dem Thema zu beschäftigen, auch die Kapazität wieder dazu hatten, sich jetzt gedanklich auf das Thema einzulassen. Also in der Hochphase des Migrationsprojekts hatten die alles nur keine Zeit, um sich mit solchen Themen noch zu beschäftigen. Deswegen war dann Ende 23 klar, das gibt eines der für uns strategisch wichtigen Themen in 2024. Und dann, nachdem das Thema dann, ich sag mal, auf der Roadmap stand und auch klar war, dass ich mich letztlich als Lead dieser Key-Initiative austoben darf, dann haben wir in der ersten Runde die Köpfe zusammengesteckt und überlegt, wie wir an das Thema rangehen.
Für wie wichtig schätzt du es ein, dass es jemanden gibt, der sich zentral um das Thema kümmert?
Ich glaube schon, dass es mittelfristig wichtig ist, dass es zentral jemand gibt, der sich kümmert und der das Thema treibt. Derjenige kann das nicht alleine. Also ich bin fest davon überzeugt, es muss eine Art Team, virtuelles Team der Experten geben. Und da muss auch ein Controlling mit am Tisch sitzen. Aber es muss jemand geben, der das Thema treibt, der das vorantreibt und letztlich dieses virtuelle Team auch ein Stück weit organisiert. Und ähnlich haben wir es im Lizenzmanagement auch. Also ja, das Lizenzmanagement besteht aus zu 100% aus einer Kollegin und so zu 50% aus mir. Und wir können natürlich auch nicht alles umsetzen. Aber wir treiben das Thema, wir bleiben letztlich am Markt. Wir halten die Ohren auf, was passiert am Markt und sorgen dafür, dass das Thema auch eine gewisse Präsenz und Sichtbarkeit hat letztlich. Genau, und so glaube ich auch mit FinOps, dass das mittelfristig so funktionieren muss.
Mhm. Ja, also da stimme ich dir zu. Worauf ich nochmal hinaus möchte, weil es vielleicht noch nicht ganz so deutlich rüberkam, ist dieses Interdisziplinäre. Also es ist jetzt keine Disziplin, da hat Diana jetzt Spaß dran und sie tobt sich aus und sie liebt die Rechnung, sondern da sind ganz viele Beteiligte mit dabei.
Richtig. Genau.
Du hast von Controlling gesprochen?
Mhm. Genau.
Sprich bitte.
Bei uns ist es letztlich, also wir haben jetzt für uns beschlossen, wir werden es dieses Jahr letztlich in einer Art Projektmodus laufen lassen. Ja, so sehe ich es jetzt im Moment auch, wo ich dem Projektleiter, der Projektlead bin, der aber natürlich auch fachlich mitarbeitet. Und besetzt ist das Ganze mit der Rolle aus, mit unserem Controller natürlich. Mhm. Vertragsmanagement, Lizenzmanagement ist besetzt. Dann, wie gesagt, die Cloud-Architekten sind mit dabei, die Security ist mit dabei. Und die beiden Teamleiter aus den Betriebsteams, die dort dann letztlich auch die Cloud-Umgebung in Gänze verantworten und betreiben. Die sind alle Teil dieses Projektteams, dieses virtuellen Teams im Moment.
Und vergiss dich bitte nicht als den Menschen, der das alles zusammenhält und dafür sorgt, dass es in der Organisation die notwendige Achtung findet.
Genau, ja.
Jetzt komme ich mal mit einer steilen These um die Ecke. Unter Umständen fehlt mir in deinem Team noch eine Rolle.
Ja, ich bin gespannt.
Ich erst. dazu noch folgende Annahme, die vielleicht nicht hundertprozentig zutrifft, aber die sehr wichtig ist. Es wird meiner Meinung nach, wenn wir jetzt über neue Services sprechen, wird viel früher in dieser Service Design Phase die Grundlage für die Kosten gelegt. Ja. Und da kommen deine Cloud-Architekten um die Ecke, die sagen, hey, so soll die Lösung aussehen. Und wenn jetzt denn noch, und die fehlen mir dann, und wenn jetzt denn noch die Eigenentwicklung gegebenenfalls um die Ecke kommt, was ja in vielen Unternehmen ist, dann habe ich noch den Entwickler oder den Softwarearchitekten, der genauso Entscheidungen trifft während der Erstellung, die kostenrelevant sind.
Ja. Gehe ich mit, die These? Das ist bei uns tatsächlich aber weniger relevant, da wir so gut wie, also wir machen Eigenentwicklung im SAP-Umfeld, das ist nochmal eine andere Baustelle. Und ansonsten haben wir relativ wenig Eigenentwicklung. Wenn Eigenentwicklung dann auf Plattformen, sag ich jetzt mal, die wieder ein anderes, einen anderen Aufbau letztlich haben. Wir reden dann bei uns mehr von den Solution-Architekten, letztlich die Applikationen betreuen. Aber wir schauen, wir sind ein Industrieunternehmen und wir schauen letztlich, dass wir möglichst alle Anforderungen mit Software lösen können, die es am Markt bereits gibt oder noch besser, die bereits im Haus ist. Also von daher ist Eigenentwicklung tatsächlich bei uns weniger relevant. Aber natürlich, also wenn ich jetzt einen Entwickler habe, der wirklich hier, sag ich jetzt mal frei, auch Azure-Ressourcen, PaaS-Dienste konsumieren kann, dann ist das auf jeden Fall ein relevanter Punkt. Eine andere Rolle, die häufig mitspielt, eben wenn man sich über FinOps Gedanken macht und Gedanken darüber macht, wie man sein Team aufsetzt, ist der Einkauf. Der kann je nach Unternehmensschnitt und Organisation kann der durchaus hier auch eine Rolle spielen. Ist bei uns auch wieder weniger relevant, weil wir halt über Rahmenverträge viele Dinge auch gebündelt haben und über das Lizenzmanagement dann die Dinge dann auch abgedeckt sind. Aber das kommt auf die Organisation letztlich an.
Das ist ja für die geneigten Zuhörenden dieses Podcasts ja nichts Neues. Die Lieblingsantwort des Gastgebers, es kommt drauf an. Ich habe jetzt mal die Seite von FinOps aufgemacht. Und FinOps hat etwas, das nennen sie Prinzipien. Wir gehen mal ganz kurz durch, worüber wir schon gesprochen haben. Teams müssen miteinander zusammenarbeiten. Haken dran. Jeder übernimmt die Verantwortung für die Cloud-Nutzung und damit für die Cloud-Kosten. Ein zentrales Team soll FinOps treiben. Und wir wollen die Vorteile der Cloud-Nutzung, der variablen Kosten für unsere Unternehmen erschließen. Dann gibt es noch eins, Entscheidungen sind vom Business Value getrieben. Klammern wir mal aus. Das sechste ist noch relevant, worüber ich gerne mit dir reden möchte. FinOps Data should be accessible and timely. Also die Daten, die Kostendaten müssen zugänglich sein und sie müssen zeitnah, sehr zeitnah sein. Und dann kommen wir gleich wieder bei Anomaly Detection raus.
Genau. Und verständlich wäre auch noch so ein Punkt, den ich noch ergänzen würde an der Stelle. Definitiv. Und das ist auch einer der Unterschiede, glaube ich, zur klassischen IT-Kosten. Ja. Weil das war in der Vergangenheit, und da bin ich wieder dabei, wir haben sehr viele Applikationen natürlich auch bei uns, die Applikationsverantwortlichen, Ja, die haben in der Vergangenheit, mussten sie sich nicht drum kümmern, wie die Kosten irgendwie zusammenkommen letztlich und dass der Server mit viel CPU und viel RAM mehr kostet als vielleicht eine kleine Maschine. Weil zumindest bei uns, wir natürlich dann auch immer eine Art Mischkalkulation hatten an der Stelle und man jetzt wirklich ja auch verursachungsgerecht sieht, welche Applikation was konsumiert am Ende des Tages. Und das ist für uns jetzt auch im Moment der Fokus und die größte Herausforderung. Also genau diese Cloud-Kosten, die man sich ja auch wunderbar, also bei beiden, bei AWS wie bei Azure auch, wunderbar per API abziehen kann, um sie dann ganz herrlich in irgendwelche Reporting-Tools zu bringen. Das Ganze aber so aufzubauen, dass es eben verständlich ist und ja, und auch den Personen zugänglich ist, die zum Beispiel für eine Applikation verantwortlich sind an der Stelle. Und ja, da zahlt sich für uns aus, dass wir über die letzten Jahre, Jahrzehnte wirklich unheimlich viel auch in eine gute CMDB investiert haben. Also und auch unsere Enterprise-Architektur hier wirklich intensiv dran gearbeitet hat. Wir kennen unsere Applikationen. Also wir kennen zumindest die Konsumenten. Mhm. Wir kennen auch die Ansprechpartner. Unsere Herausforderung ist jetzt wirklich, das Ganze so aufzubereiten, dass es eben dann auch ein vielleicht eher IT-ferner Mensch dann auch irgendwo verstehen kann.
Mhm. Wie oder in welchem Maße, das ist vielleicht die bessere Frage, in welchem Maße habe ich ihn jetzt als Administrator, als Applikationsverantwortlicher, als Solution oder Cloud-Architekt Zugang zu den Kosteninformationen? Wie geht ihr damit um?
Also generell haben wir eine sehr transparente gehen sehr transparent mit dem Thema Cloud-Kosten um. Das ist auch das Ziel, dass wir wirklich hier, also wir haben das Stand heute noch nicht. Das Jahr hat ja auch noch ein paar Monate. Wir brauchen ja noch ein paar Herausforderungen. Aber Ziel ist es wirklich, dass genau diese Personengruppen, die du gerade angesprochen hast, wirklich uneingeschränkt Zugriff auf diese entsprechenden Reports haben und zu jeder Zeit nachschauen können, proaktiv. Und aber auch aktiv wir vielleicht informieren, dass das alles noch im Werden, die Daten zur Verfügung zu stellen. Also Ziel ist es wirklich, diese Transparenz herzustellen, zu schaffen und zugänglich zu machen auch.
Mhm. Wie weit seid ihr dann jetzt schon im Bereich der Anomalieerkennung? Vielleicht nochmal kurz meinerseits eine kurze Erläuterung. Ich stelle mir vor, da ist ein Windows-Server, da kommt jetzt plötzlich ein Krypto-Trojaner drauf und jetzt fängt der an zu verschlüsseln. Und jetzt habe ich da ein Scale-Out. Und jetzt verursacht er nicht nur verschlüsselte Daten, sondern er verursacht auch noch zusätzliche Kosten durch den höheren Verbrauch an CPU, RAM und sonst was. Okay. Und das möchte ich ja so früh wie möglich, egal warum das ist, erkennen. Was ist euer Ansatz damit?
Tatsächlich war das eines der, ich sag jetzt mal, Aha-Momente. Wenn ich nochmal zurückgehe, Ende des Jahres haben wir also beschlossen, ja, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen. Was heißt denn dann beschäftigen letztlich? Beschäftigen heißt, dass wir eben diese Key-Initiative gestartet haben. Das virtuelle Team hat sich formiert und wir hatten ja alle letztlich von FinOps noch nicht viel gehört, außer finops.org. Vielleicht mal der ein oder andere reingelesen. Wir haben uns dann entschieden, mit einem großen Systemhaus zusammen ein Assessment durchzuführen, um das zu nutzen, so eine Standortbestimmung letztlich zu machen und zu sehen, wo stehen wir denn eigentlich? Zum einen als Training und Know-how-Aufbau, aber auch zur Unterstützung. Aus so einem Assessment gibt es eine Ergebnispräsentation, zu sagen, was sind denn Quick Wins, wo muss ich zuerst hinschauen, was sind eher mittelfristige Ziele und was sind auch langfristige Ziele. Und das haben wir im ersten Quartal durchgeführt. Und da war tatsächlich im zweiten Workshop war es, direkt das Thema, genau diese Frage, wie geht ihr mit Anomalien um? Und bis zu dem Zeitpunkt, muss man ehrlich sagen, waren wir an der Stelle auch noch blank, weitestgehend. Also die verantwortlichen Kollegen, die haben am Monatsende die Rechnung kontrolliert und solange die Rechnung sich im Rahmen zu dem von den Vormonaten bewegt hat, war alles gut. Ja, ich sag jetzt mal, die Schreckensbeschreibungen, die dann auch von dem Consultant so getätigt worden sind, die haben dann doch ein bisschen nervös gemacht an der Stelle. Und was uns dann kurzfristig wirklich dazu gebracht hat, wie ich gesagt habe, man kann die Daten ja, seine Billing-Daten alle per API abziehen und zumindest mal ablegen und verarbeiten in einem Reporting-Tool. Und was wir jetzt kurzfristig gemacht haben, ist wirklich ein Alerting darauf zu setzen, dass wenn innerhalb von 24 Stunden, glaube ich, haben die Kollegen jetzt eingestellt, also ein bestimmter Schwellwert, ich glaube Größe, also wenn der Wert sich um mehr als 10% verändert zu dem Wert davor, dass dann zumindest mal genau an unser virtuelles Team eine E-Mail-Notification rausgeht. Damit haben wir zumindest kurzfristig jetzt erstmal alle ein gutes Gefühl, um hier nicht aus dem Ruder zu laufen. Das war jetzt eine kurzfristige, ob das so bleibt oder wie wir jetzt weitermachen mit dem Thema, aber das war wirklich in diesem Workshop dann so, ui, ja, sollten wir vielleicht mal dringend drauf gucken. Ja.
Definitiv, und deswegen habe ich es auch angesprochen, weil ja. Ich glaube, wenn wir in Richtung Cloud-Adaption gehen, dann ist das einer der ersten Punkte, über die man mitreden möchte. Aus meiner Sicht die gute Nachricht, zumindest bei Azure weiß ich es, ist, ich muss mir das nicht per API holen und selber bauen, sondern ich habe da auch die Möglichkeit, mir Regeln, Benachrichtigungsregeln zu erstellen, die halt auch irgendwas mit Geld zu tun haben.
Genau, in den Cloud-Portalen beider Anbieter. Also ich kann nur von AWS und Azure sprechen. Ja. Google ist bei uns im Unternehmen kein Thema. Hat man über die Cloud-Portale eben auch genau diese Möglichkeiten, sich solche Regelwerke zu hinterlegen, mit Mailverteilern zu arbeiten, Personen zu benachrichtigen. Genau.
Und auch hier wieder, wir kommen immer wieder an dieselben Punkte zurück, auch hier ist es wieder total wichtig, dass ich diese Regeln, egal ob ich sie jetzt in meiner eigenen Anwendung als mit der API abdecke oder ob ich sie da habe, dass ich die natürlich an veränderte Gegebenheiten anpasse.
Genau.
Change Management, ich höre dir trapsen.
Richtig, genau, weil es kann ja auch durchaus sein, dass es, ich habe jetzt gesagt, bei uns ist jetzt erstmal kurzfristig der Schwellwert, wie gesagt, ich glaube, auf 10% eingestellt. Aber es kann ja durchaus sein, dass ich einen Change habe und entsprechend nachskalieren muss und das auch ganz bewusst tue. Genau. Und dann ist es ja gut, wenn alle entsprechend informiert sind und nicht kurz vorm Herzinfarkt stehen, weil dann geplant die Kosten ja auch steigen. Ja. Korrekt. Umgekehrt, was ich auch einen ganz wichtigen Punkt finde, und das ist bei uns auch ein Thema, wo wir noch lernen müssen, ist, wenn man diese Maßnahmen im Rahmen von FinOps ergreift, also sprich auch sich mal mit den Themen Rightsizing beschäftigt, über seine Erfolge zu sprechen. Also, weil am Ende wird es ja immer daraus rauf, also wenn ein Unternehmen wachsen will, werden ja die Kosten zwangsläufig steigen. Aber das Wichtige ist, dass man sich seine KPIs anguckt, seine Stückkosten. Also das heißt, wenn ich es schaffe, zwar insgesamt zu wachsen, aber meine Durchschnittskosten pro Server sinken, dann mache ich mit FinOps einen guten Job. Und das ist wichtig, dass man auch das nachhält und sagt, okay, weil gerade so Right-Sizing-Aktionen sind ja nicht so einfach wie auch oft propagiert. Also man muss ja, so, wenn man das mit Tool-Unterstützung macht, dann bekommt man eine Empfehlung, dann muss man die bewerten, muss überlegen, wie kritisch ist das Ganze, muss es vielleicht auch mit einem Change einplanen, hat vielleicht eine Downtime, je nach Anwendung. Und da ist es ganz wichtig, dass man das auch monitort und auch entsprechend reportet, dass man mit solchen Aktionen zwar Zeit investiert, aber am Ende auch genau den Mehrwert rausholt, dass man nämlich genau die Cloud-Kosten managt und hier dann eben auch Kosten senken kann letztlich.
Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, Right-Sizing. Auch die Frage, wie gehe ich vor? Fange ich erstmal mit eingeschränkten Ressourcen an und erweitere sie, oder fange ich mit großen Ressourcen an und verringere sie? Das ist ein ganz spannender Punkt, und mein Kopf kommt gerade an einer Stelle wieder vorbei. Lohnt sich das mit Cloud überhaupt? Weil wir sehen viele große SaaS-Anbieter, die angefangen haben, einen Großteil ihrer Infrastruktur wieder aus der Cloud rauszunehmen. Und jetzt schicke ich natürlich sofort vorweg, es kommt immer drauf an. Wenn ich vor der Wahl stehe, jetzt zwei Rechenzentren neu bauen zu müssen, sieht das Ergebnis unter Umständen anders aus, als wenn ich da stehe und sage, ach, na ja, ich habe doch hier alles.
Richtig, genau. Also ich glaube, das ist generell ja nicht zu verallgemeinern oder verallgemeinert zu beantworten an der Stelle. Es ist wirklich eine individuelle Unternehmensentscheidung, die getroffen werden muss. Wie gesagt, bei uns war es relativ einfach, weil wir die Invests hätten tätigen müssen, weil das Gebäude abgerissen wurde. Also da gab es nicht viel. Also wir mussten tätig werden an der Stelle, und war es für uns eine gute Entscheidung. Es ist auch eine Entscheidung, die von allen getragen wurde und wird, weil wir eben genau diese Flexibilität jetzt haben, die wir uns in der Vergangenheit oft gewünscht hätten. Also das Geschäft von Hereus ist durchaus auch wächst, und dann haben wir aber auch wieder mal Zeiten, die sind weniger dem Wachstum, und ja, jetzt können wir darauf flexibel reagieren. Und ich denke, es war die richtige Entscheidung, wenn man diese ganzen Bemühungen und Aktivitäten jetzt eben auch wirklich weitermacht. Also einfach laufen lassen wie früher ist es nicht. Also das geht definitiv nicht. Also dann fressen einem, glaube ich, die Kosten irgendwann auch wirklich auf. Also das geht nicht. Man muss sich dessen bewusst sein, dass man dann diese Kosten auch wirklich ganz aktiv managen muss. Ja.
Also da stimme ich dir hundertprozentig zu. Ich möchte noch einen kleinen Schritt weiter oder zurückgehen, damit ich überhaupt diese Entscheidung treffen kann. Und das kann ich Workload für Workload ja teilweise entscheiden, wenn ich das möchte. Cloud oder nicht Cloud, muss ich meine Kosten intern klar haben. Was habe ich heute an Kosten? Was kostet mich der ganze Spaß? Und Achtung, kleiner Werbeblock. In der zweiten Jahreshälfte werde ich den Workshop Financial Management genau zu diesem Thema anbieten, dass wir dort reinschauen und gucken, wie ermittle ich meine Kosten. Wir werden uns natürlich auch ein Stück FinOps mit angucken. Wir werden uns auch noch andere Sachen miteinander angucken. Aber die Grundlage ist immer wieder die gleiche. Ich muss wissen, was ich für Kosten habe. Genau, einen Termin dann im Abspann dieses Podcasts. Und ich glaube, wenn ich das so über die Jahre bei dir verfolgt habe, ihr hattet eure Kosten definitiv klar.
Ja, wir hatten unsere Kosten absolut klar. Wir machen ja schon seit vielen Jahren auch regelmäßig Benchmarks lassen uns benchmarken durch externe Firmen, weil man als interne IT letztlich die Kosten immer so ein bisschen auf dem Prüfstand sind und auch da gefragt wird, ist das denn alles so marktgerecht? Und wir hatten unsere Kosten klar. Also wir haben vor vielen Jahren, 2016, schon den ersten Servicekatalog bei uns aufgebaut mit entsprechenden Strukturen, so dass wirklich auch alle Kosten transparent vorhanden waren über die Jahre. Das heißt, wir wussten ja auch genau, was unsere Rechenzentren kosten noch. Und das ist ja das, was ich meinte. Das ist dann eine individuelle Entscheidung. Wir hatten natürlich nicht mehr viele Kosten, laufende Kosten auf den Rechenzentren. Die waren teilweise über 25 Jahre alt. Also da war dann auch das letzte Rack dann schon abgeschrieben. Aber wir hätten trotzdem einen Invest tätigen müssen. Und das ist, glaube ich, das, was wichtig ist. Und dementsprechend kann man dann auch nur seine ja entstehenden Kosten mit der Cloud gegenüberstellen zu den vorhandenen Kosten. Und am Ende ist es ja bei uns auch nicht ein Entweder-Oder. Also wir haben ja auch weiterhin, wie gesagt, Technikräume, die aufgewertet sind, bei denen wir immer noch lokal auch am Standort bestimmten Workload belassen, aus den diversesten Gründen. Also das kann der Grund sein, dass wir die Daten nicht zu Microsoft legen möchten. Das können Kostengründe sein. Das können Auditgründe sein. Das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben auch heute noch die Möglichkeit, zu jeder Zeit zu entscheiden, wenn ein neuer Workload, ein neuer Bedarf kommt, zu sagen, was machen wir damit? Mhm. Legen wir das in die Cloud? Ist Azure das Richtige? Ist AWS das Richtige? Oder bleibt es am Standort? Ja. Und ich glaube, damit sind wir ganz gut aufgestellt. Was es jetzt in der Kostentransparenz tatsächlich auch noch etwas komplexer macht, weil man natürlich auf der einen Seite seine On-Premise-Kosten betrachten muss, die man natürlich auch dann nur noch den Konsumenten der On-Prem-Welt zu Lasten legen darf oder will, je nachdem, wie man das auch strategisch entscheidet und eben dann die Cloud-Kosten auf der anderen Seite.
Ja, ja, ich lächle jetzt gerade, weil das ist ja so mein Steckenpferd pro Service, die Kosten zu ermitteln und zu schauen, was kosten die wirklich. Mhm. Und darüber kriege ich es letztlich hin.
Ja, richtig. Mhm.
Darüber reden wir auch im Workshop. vorletzte Frage, denke ich. Wie geht ihr jetzt damit um, dass die Menschen, die heute und zukünftig eine Rolle spielen, da andere Skills, neue Skills erwerben müssen? Gibt es da vielleicht schon konkrete Ausbildungspfade oder Weiterbildungspläne? Wie macht ihr das?
Vieles ist tatsächlich Training on the Job. Also okay, cool. Es gibt viel Lektüre letztlich auch, wie gesagt, im Internet. Wir nutzen gerne Systemhäuser, externe Unterstützung, um hier in Workshop-Charakter Know-how aufzubauen. Und ähnlich wie du es eingangs auch gesagt hast, ob man da jetzt eine Zertifizierung und ein Training zum Thema FinOps braucht. Also ich hab's nicht. Ich hab's auch tatsächlich bis jetzt nicht geplant, weil ich glaube, dass die Grundlagen und die wichtigen Punkte man schon sehr gut sich auch anlesen kann. Bei uns geht der Trend auch ganz stark zum Thema E-Learnings, eigenständiges Lernen, sage ich jetzt mal. Ja, aber es ist klar kommuniziert und auch, glaube ich, inzwischen mehr oder weniger bewusst den beteiligten Personen, dass es einfach ein ganz wichtiges Thema ist. Ja, also von daher hoffe ich, dass wir auf der Reise alle mitnehmen.
Ja, und manche verliert man. Gut. Was sind jetzt so die konkreten nächsten Schritte, wenn du das schon sagen kannst, für euch im Unternehmen?
Ja, die ganz konkreten Schritte bei uns ist jetzt wirklich der Aufbau des Reportings, also das Zugänglichmachen der Daten in einem Format und in der Verständlichkeit, dass eben alle beteiligten Personen auf die gleichen Daten schauen und die auch verstehen. Also das ist jetzt wirklich für uns im Moment das Wichtigste, wie ich gesagt habe, es gibt schon ein bisschen was, aber das ist doch sehr verkryptet, sage ich jetzt mal. Da muss man schon sehr in der Microsoft, der AWS-Denke drin sein, um da überhaupt irgendwas verstehen zu können. Also diese Daten wirklich transparent zu machen. Und wie gesagt, gegen die CMDB auch wirklich den Konsumenten, den Services zuzuordnen. Das ist so der große wichtige Schritt, den wir jetzt gehen wollen. Und parallel haben wir aus dem Assessment ein paar, ich sag mal, Quick Wins, die wir angehen wollen. Das ist hauptsächlich sich das Thema Idle, also Maschinen, die gar nicht, gar kein Workload haben, sich mal intensiv anzuschauen. Da haben wir nämlich auch ein paar davon. Und also das sind eigentlich so die nächsten Schritte. Wir schauen, wie gesagt, wir sind ein kleines Team auch an der Stelle und nehmen uns dann hoffentlich für pro Quartal nicht zu viel vor. Jetzt schauen wir mal, wie weit wir kommen.
Na, bisher, von dem, was ich von dir gehört habe, scheint es immer so halbwegs die richtige Menge zu sein, weil meine Sicht auf die Dinge, in der kurzen Zeit, in der ihr euch mit dem Thema beschäftigt, seid ihr schon sehr, sehr weit gekommen. Und das finde ich beeindruckend.
Dankeschön. Ja, man selber realisiert das dann gar nicht so, glaube ich, dass man, dass man sieht, was man eigentlich schon geschafft hat. Also, und ich gehe davon aus, dass ich auf dem Service Nerd Camp im Herbst bestimmt auch wieder berichten kann, wie weit wir dann gekommen sind.
Darauf zähle ich und danke für die Vorlage. Denn seit 2 Tagen steht fest, wann wir wo sind. Und zwar am 25. und 26. Oktober in Augsburg.
Das klingt gut.
Wenn du Jana kennenlernen möchtest, wenn du dich mit Jana austauschen möchtest, kommst du einfach dahin, www.servicenerds.camp. Alternativ findest du Jana bei LinkedIn. Auch da ist sie aktiv. Und ich habe gehört, ihr neuer Chef stalkt sie dort und freut sich über alles, was er da zu lesen bekommt.
Genau.
Und Jana freut sich über Kontakte und über den Austausch zu ihren Lieblingsthemen. ServiceNow, Lizenzmanagement, Cloud-Kostenmanagement, habe ich noch eins vergessen? CMDB darf ich nicht CMDB. Vergessen. Service Request darf ich nicht vergessen.
Genau.
Ach.
Ja, so sehr viel. Schön. Genau.
Jana, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir für uns heute Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, gerne mich kontaktieren, wer sich austauschen möchte. Stehe da gerne bereit.
Und wir beide sehen uns am 25. und 26.10. in Augsburg.
Davon gehe ich aus.
Soweit mein Gespräch mit Jana Purper. Wenn du sie kennenlernen möchtest, dich austauschen möchtest über FinOps oder bei ihr in der ServiceNow Selbsthilfegruppe teilnehmen möchtest, dann komm doch bitte zum nächsten Service Nerds Camp nach Augsburg. Jana hat schon gebucht, das kann ich dir hiermit versichern. Die Infos über Service Nerds Camp findest du auf www.servicenerds.camp. Die Infos zum Workshop Financial Management, in dem wir uns auch mit FinOps beschäftigen, findest du auf www.servicenerds.camp/workshops. Bis zum nächsten Mal.